Ja, Herr, wir danken dir jetzt für diesen Tag und wir wollen auch jetzt das tun, bewusst das tun, was wir gesungen haben, unsere Blicke auf dich richten. Das ist wirklich unser ganz großer Gewinn und jetzt auch für diesen Abend. Wir wissen, Herr, dass du einen Gewinn für diesen Abend für uns hast. Noch wissen wir nicht, was es sein wird, aber wir wollen aufpassen und ganz bewusst den Heiligen Geist an uns wirken lassen für irgendein Wort, irgendein Gedanke, womit du uns triffst. Und das ist immer etwas Schönes, etwas Heilsames, etwas, was uns erfreut, vielleicht auch einmal zu Tränen rührt, vielleicht auch in die Selbstbefragung, die Neuorientierung hineinruft, wie auch immer. Wir sind gespannt, Herr, auf dieses Etwas, was ein Zeichen deiner Gegenwart ist. Amen.
Amen.
So, jetzt darf ich euch beide bitten.
Wir wollen ein Duett singen, wo wir nicht wissen, wer es geschrieben hat. Aber es ist eines unserer Lieblingsduette.
Zeugnis, das ist wirklich mutmachend. Der Herr kann auch heute noch, vielleicht sind unter uns sehr deprimierte und traurige Menschen, vertraue dem Herrn, er kann jeder Not begegnen, wunderbar. Führst du uns auch raue Wege, gib uns auch die nöt'ge Pflege. Von welchem Lied ist denn diese Zeile? Jesu, geh voran, jawohl. Und wer hat dieses Lied geschrieben? Das ist gar keine Frage. Wir wollen es miteinander singen. 271, Jesu, geh voran. Das ist ja die Überschrift über diesen heutigen Abend. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Das ist ein Gebet, das darf auch unsere Bitte sein. 271, das haben wir schon in der Grundschule hoffentlich auswendig gelernt. Wenigstens bei uns stand es, glaube ich, ganz vorne im Spruchbuch irgendwo. Und da haben wir das gelernt. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Wir wollen dich erweilen, dir getreulich ganz erweilen. Du uns am Herz, dieses Vaterland. Aus uns hat er gehen, lass uns festen stehen. Ludwig Graf von Zinzendorf. Er lebte 1700 bis 1760, sehr richtig, ja. Und darum haben wir ja ein Jubiläum im Jahre 2000. Vor 300 Jahren ist er geboren. Darum denken wir auch an ihn. Er gehört zu den bekanntesten und originellsten Persönlichkeiten des Pietismus vom 18. Jahrhundert. Er hat gesagt: Unser Lebenslauf sei, wie das Ende eines selgen Herzens ist, das mit Sehnsucht forteilt in die Hände seines Heilands Jesu Christ. Das Werk von Zinzendorf, die Herrenhuter Gemeine und die evangelische Brüderunität hat sein Leben bis heute lang überdauert und genießt in der ganzen Welt Ansehen und Beachtung. Die Bibel sagt, gedenket eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folget ihrem Glauben nach. Darum wollen wir auch heute Abend dieses Mannes gedenken. Sicher haben wohl alle heute schon auf die Losung geachtet. In einem neuen Buch, ich zitiere auch heute Abend, da steht, der Erfinder der Herrenhuter Losungen. Irgendwie originell. Ein neues Buch von Erika Geiger, der Erfinder der Herrenhuter Losungen. Irgendwie stimmt es nicht so ganz, er war nicht ganz der Erfinder, aber immerhin, er hatte die Idee dieser Losungen. Nun aber, was steht denn heute in der Losung? Eigentlich war das so sein Gedanke morgens und dann hört man es, geht es den ganzen Tag mit uns. Gibt es irgendeinen Bruder, die Schwestern haben ja noch ein besseres Gedächtnis in solchen Dingen als die Brüder, der ungefähr weiß, was ungefähr, was heute in der Losung steht. Sehr gut, ja. Das ist so der zentrale Gedanke, jawohl. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Ja, das ist die Losung für den heutigen Tag. Und wir haben nun in diesem Jahr die 270. Ausgabe. So lange gibt es schon Losungen. Wozu sind Losungen gut? Wir werden davon reden. Wir wollen uns 7 kurzen Gedanken stellen, um sein Leben etwas aufzugliedern, um besser es zu verstehen. Erstens, was war seine Zeit, in der er lebte? Zweitens, seine Kindheit und Jugend. Drittens, seine Bekehrung. Viertens, seine Hingabe. Ich trenne ganz bewusst zwischen Bekehrung und Hingabe. Das ist bei den meisten Christen nicht dasselbe. Fünftens, seine Dienste in der Mission und sein Losungsbüchlein. Sechstens, das muss unbedingt kommen, seine Lieder, eines haben wir eben gesungen. Und siebtens, ihr Ende schaut an, haben wir vorher gehört, also sein Lebensende. Erstens, seine Zeit. Nach dem Tod der großen Reformatoren, Luther, Zwingli, Calvin, folgte in der evangelischen Kirche eine sehr unrühmliche Zeit. Diese Zeit nennen die Zeit der Orthodoxie. Was heißt denn Orthodoxie? Rechtgläubigkeit. Man war rechtgläubig, aber man war nicht rechtgläubig. Das war das Problem. Das Kennzeichen dieser Orthodoxie war Überschätzung des Menschen, Übersetzung des Verstandes, Überschätzung des Lehrsatzes. Und die Folge, das geistliche Leben wurde immer schwächer, starb, so wie in Sardes. Ihr kennt dieses Sendschreiben. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Zwischen den Konfessionen entstanden heftige Lehrstreitigkeiten. Lutheraner, dann die Reformierten und so weiter. Aber die Hauptaufgabe der Gemeinde war so gut wie überhaupt kein Interesse mehr da. Was ist denn die Hauptaufgabe der Gemeinde, sich über dogmatische Lehrfragen zu streiten, ob die Maria blaue oder braune Auge hatten und so weiter? Ja, das gab's alles. Was ist denn die Hauptaufgabe der Gemeinde? Bitte? Das Evangelium zu verkündigen. Und zwar natürlich nur in Sachsen, oder? In der ganzen Welt, ja, das ist die Hauptaufgabe. Das muss uns klar sein, das ist unsere Aufgabe Nummer 1. Nun, dafür war kein Interesse, aber es gab auch positive Zeuge in der Orthodoxie, nämlich die große Treue zum Bekenntnis. Ein Name bürgt dafür, dass es auch eine gute Vertreter hatte, das ist der Paul Gerhard, der Vorfahre von unserem Bruder. Wenn wir an seine Lieder denken, dann merken wir doch, da war auch noch einiges da an Substanz. Dann kam der 30-jährige Krieg, eine furchtbare Katastrophe über ganz Deutschland. Deutschland ein wunderbarer Fruchtgarten wurde zur Wüste. In der Pfalz, so hörte ich, sind etwa nur zwei in gewissen Gegenden, nur noch 5% der Bevölkerung übrig geblieben. Es war also eine entsetzliche Katastrophe. Das war natürlich in der Pfalz besonders schlimm. Und in dieser Zeit und nach dieser Zeit des 30-jährigen Krieges entstand der sogenannte Pietismus. Gründer war Philipp Jakob Spener durch das berühmte Buch, durch die berühmte Schrift im Jahre 1672 wurde er bekannt, Pietas Desiderias, das heißt fromme Wünsche. Dazu gehört auch August Hermann Franke in Halle, ein großer Vertreter des Pietismus. Aber einer der bekanntesten Persönlichkeiten war eben Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Ich habe kürzlich gefragt bei Bach, woher stammte er? Entschuldigt, wenn ich nochmal so eine dumme Frage habe. Woher stammt eigentlich der Zinzendorf?
Böhmen.
Na, das ist mir ganz neu. Wer ist anderer Meinung? Bitte? Aus Bautzen, das ist mir auch neu. Also ich werde hier wirklich mit ganz neuen Erkenntnissen konfrontiert. Wer hat noch was anderes gesagt? Ja, meine Frau darf doch nichts sagen, die weiß es natürlich. Auch nicht. Ja, das ist ja witzig. Aus Österreich. Wer ist von Österreich hier? Also, gucken Sie, da kommt er her, von Österreich. Seine Vorfahren aus einem österreichischen Adelsgeschlecht. Die Vorfahren sind allerdings dort ausgewandert aus Österreich nach Sachsen. Der Vater war sächsischer Minister, also war schon in Sachsen. Der Vater war ein sächsischer Minister, aber die Vorfahren waren von Österreich. Und zwar sind sie in der Gegenreformation unter Druck gekommen. Da sind ja sehr viele dann rausgeworfen worden und mussten fliehen. So auch die von Zinzendorf. Er war ein Reichsgraf. Das heißt, er war direkt dem Kaiser unterstellt und hat also schon erhebliches Renommee gehabt als Reichsgraf. Sein Leben war nicht einfach. Am 26. Mai im Jahre 1700 hat er das Licht der Welt erblickt. Aber wenige Wochen nach der Geburt von Nikolaus Ludwig starb sein Vater, dieser sächsische Minister, im Alter von 38 Jahren. Und die war wohl dort irgendwo in Gersdorf, das weiß ich jetzt nicht einmal ganz. Ja, da war die Großmutter, ja. Aber in der Gegend war auch der Vater und die Mutter. Die Mutter konnte ihn nicht erziehen, weil sie einen General aus Berlin dann in zweiter Ehe geheiratet hat. Und da war eben die Möglichkeit der Erziehung nicht gegeben für den kleinen Nikolaus Ludwig. Und so hat ihn dann die Großmutter mütterlicherseits, die Henriette Katharina von Gersdorf, erzogen. Sie war eine Landvögtin, eine tiefgläubige Persönlichkeit. Und zwar in Großhennersdorf bei Zittau. Mit großer Sorgfalt. Darf ich mal das erste Bild jetzt bitten? Da haben wir also schon den kleinen Reichsgrafen. Ja. Schon ganz früh wurde die Liebe zum Heiland durch die Großmutter in sein sehr empfängliches und tiefes Gemüt hineingelegt. Und er hat mit 6 Jahren ein Erlebnis gehabt, das grundlegend war für sein ganzes Leben. Aber zunächst einmal dürfen wir vielleicht dieses Bild genießen. So sieht also ein junger Reichsgraf damals aus. Da unten steht es ja, Sie glauben es nicht. Jemand hat vorher gesagt, er wäre 16 Jahre. Wie alt ist er? Was steht da? Wer kann es lesen? Dreijährig. Nicht zu glauben. Ja, ja. Ist keine Fotografie, natürlich. Das ist etwas von den Künstlern idealisiert, ja. Aber immerhin, er war's. Also mit 6 Jahren hat er folgendes Erlebnis. Der Lehrer sprach mit zarten Ausdrücken von des Heilandes Verdienste. Und das bewegte dann den 6-jährigen Knaben so sehr, dass er zu weinen anfing und beschloss fortan, sein Leben ganz dem Heiland zu übergeben, der sein Leben für ihn gelassen hat. Das war eine Kinderbekehrung. Gibt es Kinderbekehrung? Soll man die ernst nehmen? Ich habe mich mit 7 Jahren bekehrt. Und es gibt andere, die haben sich früher bekehrt. Meine beiden Söhne sind heute gläubig, gestandene Männer, mehr oder weniger junge gestandene Männer mit Kindern, die haben sich beide vor dem 6. Jahr bekehrt. Und Gott hat weitergemacht, aufgebaut. Ja, so etwas gibt. Natürlich, echte Sündenerkenntnis fehlte dem Knaben noch. Er wurde auch immer mal wieder in Zweifel hineingezogen, ob er überhaupt ein Kind Gottes sei. Aber schließlich wurden seine Zweifel endgültig überwunden, als er sich mit all seinen Schwächen und Sünden nackt und bloß zu Füßen des Heilands gelegt hat. Er empfing dann Heilsgewissheit, eine vorher nie gekannte Freude und einen Frieden. Der Geist Gottes hat das in ihm gewirkt, was ihm noch vorher gefehlt hat. 1710, 10-Jährige, kam er also nach Halle zur Erziehung in das Pädagogium von August Hermann Francke. Das war ja der ganz berühmte Erzieher damals. Es war der erste Reichsgraf, der dort in das Pädagogium kam. Es war kein Zufall, dass er dorthin gesandt worden ist, denn er war ein etwas gar schwieriger Geselle und wahrscheinlich die Großmutter mit ihm nicht mehr fertig geworden. Wie dem auch sei, er kam nach Halle und dort hat man sich zur Aufgabe gemacht, dem jungen Schwan die Flügel recht zu stutzen, dass er sich nicht allzu viel auf sein Können einbildete. Man setzte ihm ganz bewusst eine niedrige Klasse, als er eigentlich begabt wäre, in die er hätte gehen sollen. Er bekam einen Privaterzieher, einen Hofmeister, und er war also schon ein ganz besonderes Früchtchen. Darf ich einige Zitate noch über diese Zeit lesen? Die Lehrer waren keineswegs zufrieden mit ihrem vornehmen Zögling. Er wird in den Lehrerkonferenzen als exzessiv unordentlich bezeichnet. Man beklagt sich über seine schlechte Handschrift, die Schmiererei in seinen Heften und sein flüchtiges Wesen. Aber er war ein hochbegabter Schüler. Fremdsprachen mussten lernen, kurze Zeit. Lateinisch, Griechisch musste er schreiben, Französisch musste er beherrschen und so weiter. Es musste sehr viel gelernt werden damals. Das hat natürlich den Widerstand des Knaben herausgefordert. Er war nicht so einer, der sich geduckt hat, sondern er hat sich gewehrt. Dort war überall Strenge und Ordnung und sein Widerstand wurde immer größer. Aber schließlich trat eine Änderung ein. August Hermann Francke, so wird berichtet, hat eine Unterredung mit ihm gehabt. Man erkannte, Francke, dass man an ihm Unrecht getan hätte und Zinzendorf atmete auf. Zugleich wurde ihm eine leitende Stellung gegeben in der Schülerschaft. Verschiedene andere Schüler schlossen sich ihm an und er gründete schon damals mehrere Orden. Der Zweck dieser Orden war die Heiligung und Seelenrettung. Man muss das überlegen, mit 15 Jahren. Heiligung und Seelenrettung. Der interessanteste dieser Orden hatte den Namen Senfkornorden. Senfkornorden. Das Ordenszeichen, das gehörte dazu, war ein goldener Ring. Auf der Innenseite dieses Ringes konnte man in griechischer Sprache lesen, unser Keiner lebt sich selber. Aus Römer 14. Aus jener Zeit kommt auch eine tiefe Freundschaft mit Friedrich von Wattwil aus Bern. Sie gelobten sich gegenseitig, die Heiden zu bekehren später. Und sie haben tatsächlich dieses Gelöbnis voll erfüllt später. 1716, er war also 16-jährig, man kann das immer gut vorstellen, 1700 ist er geboren, ging er als Student nach Wittenberg. Auch die etwas davon verstanden haben, das nicht gerne gesehen, aber es war wohl notwendig. Denn Wittenberg hatte einen sehr schlechten Ruf. Es war die Hochburg der Orthodoxie. Er hatte dort eine Vierzimmerwohnung und hatte viele Freunde, die ganz andere Gesinnung waren, die nicht so fromm waren wie er. Sie versuchten ihn zum Kartenspiel zu bewegen und so weiter. Aber er war radikal, er sagte nein, nein, er machte nicht mit. Bei vielen Dingen, die heute als sogenannte Mitteldinge als harmlos betrachtet werden. Er war konsequent. Dann machte er im Jahre 1719 bis 20 eine der sogenannten Bildungsreisen in die große Welt. War üblich bei den Adeligen. Er ging nach Holland und Frankreich. Und auf der Hinreise nach Holland kam er, das ist das berühmte Erlebnis, das werden Sie alle kennen, nach Düsseldorf, dort in eine Galerie, und dort hatte er das viel besprochene Erlebnis. Unter den vielen Kunstwerken, die er dort in der Galerie bewunderte, zog ihn am meisten das Bild des Gekreuzigten an, mit der Unterschrift: All das habe ich für dich gelitten, was tust du für mich? Das nächste Bild. Zinzendorf war durch dieses Bild zutiefst bewegt. Künstlerisch nichts Besonderes. Aber der geistliche Inhalt hat ihn derartig angesprochen, dass er sagt: Mir schoss das Blut, dass ich hier auch nicht viel würde antworten können. Auf die Frage, was tust du für mich? Und bat meinen Heiland, mich in die Gemeinschaft seines Leidens mit Gewalt zu reißen, wenn mein Sinn nicht hinein wollte. Das nächste Bild. Wir sehen jetzt den Zinzendorf damals, in dieser Zeit, als etwa 20-Jähriger. Ist kein sehr gutes Bild, aber man hat doch einen gewissen Eindruck. Der Eindruck dieses Bildes und dieses Erlebnisses in Düsseldorf hat ihn eine lange Zeit begleitet und bestärkt in seinem Entschluss, dem Heiland unbedingt treu nachzufolgen. Dort in Paris strömte viel Verführung auf den Grafen ein, aber er ließ sich in keiner Weise davon blenden. Er schreibt an einen Freund: Du kannst nicht glauben, wie abgeschmackt mir diese Pariser Welt vorgekommen ist. Es ist ein elend und jämmerlich Ding um all die Hohlheit der Großen. O glänzendes Elend! Zurück von Paris. Die Frage stand vor ihm: Was nun? Er wollte Prediger werden, Verkündiger des Evangeliums, aber seine Großmutter nicht. Sie wollte ihn in den Staatsdienst führen. Und so nahm er als 20-Jähriger etwa eine Stelle an als Hof- und Justizrat in, jetzt kommen wir doch, nach Dresden. Das, was Sie vorher gesagt haben. Und wie bitter das für ihn war, zeigt folgendes Gedicht: O Jesu, gedenke, wie sehr es uns kränke, dir nicht zu dienen, wie wir es begehren. Aufs Wenigste musst du uns Stille sein lehren. Nun kommt seine Verlobung und seine Hochzeit. Wie wir wissen, hat er ein paar andere geliebt, aber das hat nicht geklappt. Dann am 7. September 1722, also er war erst 22-jährig, dann sich verlobt. Vorher hat er sein väterliches Erbteil von 20.000 Talern ausbezahlt bekommen. Das war natürlich damals sehr viel, 20.000 Taler. Und so konnte er Bertelsdorf kaufen. Und nun kommt die Situation, dass der Justizrat und Standesherr Ludwig von Zinzendorf ernsthaft ans Heiraten denken kann. Er hat dann die Erdmut geliebt. Vorher hat er eine Theodore geliebt, aber lassen wir mal das. Was Erdmut betrifft, so ist er in herzlicher Zuneigung ergeben. Es ist keine kalte Liebe, wie die Großmutter argwöhnt. Die hat es alles begleitet. Sondern er hat sich die Sache diesmal gründlich durchdacht und die Liebe nicht eher lassen aufkommen, bis er mit der Überlegung fertig geworden ist. Und Erdmut, sie kann sich zumindest nicht beklagen, dass der Freier nicht aufrichtig wäre. Er liebt sie von ganzem Herzen und innigsten meiner Seele. So schreibt er ihr. Aber den Herrn Jesum lieb ich noch viel mehr. Er will auch in der Ehe die Freiheit behalten, jedem Ruf seines Herrn zu folgen, den er hört, zum Beispiel auch unter die Heiden zu gehen, um ihnen den Heilen zu predigen. Er möchte mit seiner zukünftigen Gattin eine Streiter-Ehe führen, wie er es nennt. Was heißt es, eine Streiter-Ehe? Nicht das persönliche Glück der beiden Eheleute ist der Hauptzweck dieses Bündnisses, sondern die gemeinsame Arbeit für den gemeinsamen Herrn. Und im Rahmen dieses Konzepts soll nach Zinzendorfs Meinung die Frau alle wirtschaftlichen, verwaltungsmäßigen und familiären Aufgaben übernehmen, um so ihren Mann freizustellen für den Dienst im Reiche Gottes. Das kann man ja sehen, wie man es will. Am 16. August 1722 fand nun die feierliche Verlobung in Ebersdorf statt und bereits am 7. September, schnell gegangen, werden Ludwig von Zinzendorf und Erdmute Dorothea von Reuß in der Schlosskirche getraut. Der Trauring der Gräfin trägt die Inschrift »Lasset uns ihn lieben« und der des Grafen, denn er hat uns zuerst geliebt. Nun, er hat dann das große Gut gekauft, dort in Bertelsdorf, und dort wurde auch die Weiche für seinen späteren Dienst gelegt. Dort entstand bald eine Erweckung auf diesem Gut. Die Erweckung beschränkte sich nicht nur auf dieses Gut in Bertelsdorf, sondern auch das nahegelegene Herrenhut, das kommt dieser Name, wurde, jawohl, erfasst. Dort in Bertelsdorf und vor allem dann in Herrenhut siedelten sich in jener Zeit vertriebene böhmische Brüder an. Das waren Reste der ehemaligen Hussiten. Jemand hat gleich am Anfang gesagt, er komme von Böhmen. Da haben wir also die Wurzel dieses Gedankens. Hussiten kommen ja von Böhmen. Es waren Flüchtlinge aus Böhmen. Zu diesen Hussiten kamen noch andere Emigranten, Schwärmer aus allen möglichen Gegenden mit den verschiedensten Bekenntnissen. Und diese Leute waren durchaus nicht einig. Jeder hatte sein eigenes Bekenntnis, seine eigene Meinung, und so war das gar nicht so einfach, die unter einen Hut zu kriegen. In dieser Zeit standen eines Tages drei Männer mit erwartungsvollen Augen vor dem Verwalter von Bertelsdorf. Ihr Anführer war ein Zimmermann, Christian David. Er erklärte, er bringe hier die Glaubensflüchtlinge aus Mähren, von denen er dem Grafen Zinzendorf vor einigen Wochen berichtet hatte. Die ganze Gruppe umfasse 10 Personen. Die Frauen und Kinder habe einstweilen im nahegelegenen Leuba er untergebracht. Zinzendorf habe zugesagt, sie in seinem Herrschaftsgebiet anzusiedeln. Ihnen Schutz zu gewähren. Das war der eigentliche Anfang. Und das war nun ein Markstein von ganz besonderer Bedeutung. Ja. Wer mehr davon lesen will, ich muss die Zeit anhalten, kann in diesem Buch von Zinzendorf vieles noch nachlesen. Ab 1727, er war 27-jährig, wohnte er nun dann in Herrenhut, in der Hut des Herrn. Wie schon gesagt, es gab Probleme. Zinzendorf arbeitete eine neue Ordnung aus für die ganze Siedlung. Er bestimmte als höchste Autorität den Ältesten. Wer war der Generalälteste, der Direktor? Er sagte, Jesus Christus ist der Generalälteste. Doch die eigentliche Gründung von Herrenhut fiel mit einer Abendmahlsfeier am 13. August 1727 zusammen. Es war ein Tag, an dem der Heilige Geist in ganz besonderer Weise, in mächtiger Weise unter diesen Immigranten ganz verschiedener Art wirkte. Sünder brachen in Tränen aus, taten Buße. Bei der Austeilung des Abendmahls war der Geist der Anbetung und innigster Bruderliebe ausgegossen. Und von da an lernten sie sich recht zu lieben. Und aus diesem Anfang entstand dann die Brüdergemeinde Herrenhut. Bis heute sehen wir die Segensspuren. Sie wollte nun jeden Tag unter der Leitung Christi den Tag in einem Leben der Liebe beginnen. Und nun hat Zinzendorf eine neue Idee. Er war ja ein Mann, der immer wieder neue Ideen, oft sehr gute, nicht immer, aber das war nun wirklich eine gute. Bei einer Singstunde im Jahre 1728, übrigens die Singstunden haben eine große Rolle gespielt in dieser Gemeinde. Am 3. Mai gab er der Gemeinde eine Losung für den folgenden Tag, wie ein Anführer im Krieg seine Soldaten eine Erkennungsparole einprägt. Die erste Losung, das ist interessant, die allererste Losung lautete, Liebe hat ihn hergetrieben, Liebe riss ihn von dem Thron und ich sollte ihn nicht lieben. Sie alle kennen ja dieses Losungsbüchlein. Jeden Morgen wurde nun aus der Bibel ein Leitspruch ausgewählt. Ein Bruder brachte am nächsten Morgen in alle Häuser von Herrenhut die Losung. So stand Gottes Wort über jedem neuen Tag. Wir wollen noch einmal unterstreichen, der Begriff Losung entstammte dem militärischen Bereich. Auch der Begriff Streiterschar, Streiter-E haben wir schon gehört. Zinzendorf hatte eine Streiteridee. Die Brüder und Schwestern sollten Streiter, Kämpfer für das Reich Gottes werden. Die gedruckten Losungen, später gedruckt, waren in der Tat eine der genialsten Ideen von Zinzendorf. Ungeheure Breitenwirkung hatten die Losungen. Es gibt bis heute etwa Losungen in 40 verschiedenen Sprachen. Wie gesagt, wir haben die 270. Ausgabe. Noch ein paar Kerngedanken. Ein sehr wichtiger Satz von ihm. Ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum. Sollen wir uns gut merken. Ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum. Und seine Lebenslosung war, bis zum Sterben Seelen für das Lamm zu werben. Bis zum Sterben Seelen für das Lamm zu werben. Nun, neben den Losungen war natürlich der Hauptschwerpunkt seines Dienstes die Missionsarbeit. Schon als 16-Jähriger gründete er ja den Senfkon-Orden und bald wurde die erneuerte Brüderkirche, nun Brüderunität genannt, zu einem Zentrum der Mission. Nun sage ich wieder einen ganz erstaunlichen Satz. In der kurzen Lebenszeit von Zinzendorf, er wurde ja nur 60 Jahre alt, hat die Herrnhuter Mission mehr Missionare ausgesandt als die ganze evangelische Kirche in 200 Jahren vorher. Kirchengeschichtlich, ja. Wie kam es dazu? Am 10. Februar 1728 war wieder so ein Gemeindetag. Das war dort der erste Gemeindetag. 150 Männer und Frauen, meistens aus Mähren, er sagte, das unvergängliche Geschlecht zu diesen Leuten. Sie sammelten sich um Zinzendorf und nach Erledigung von wichtigen Gemeindedingen schritt man zum Wichtigsten. Der Graf sprach über die geistliche Not der heidnischen Länder. In der Türkei, Mohrenland, Grönland und so weiter. Er glaube, dass Gott den Brüdern die Kraft geben werde, um in jene Länder zu kommen. Dieser erste Gemeindetag wurde dann zum Gebetstag und sie beschlossen dann, etwas Besonderes zu tun im Blick auf die Mission. Und im Glauben und Gehorsam schlossen sich 26 ledige Brüder zusammen, also 1728, um sich für den Dienst in der Mission ausbilden zu lassen. Diese Brüder nannte er den Märtyrerchor. Er erwartet die größten Opfer, die größte Leidenswilligkeit von diesen Brüdern. Sie warteten nun 3 Jahre, dass der Herr ihnen eine Tür öffnete. Sie brauchten die Zeit gut aus, nützen die Zeit gut aus, um sich ausbilden zu lassen. Und im Jahre 1721 war dann der eigentliche Beginn der Missionsarbeit. Der Graf 31, danke, alle ganz da, dankeschön. 1731, ja. Der Graf war vorher in Kopenhagen gewesen und hat da versucht, irgendwelche Möglichkeiten auszuloten. Und dann am 18. August 1732, also noch ein Jahr später, wurden in einem Abendgottesdienst die ersten beiden Missionare für die äußere Mission ausgesandt und eingesegnet. Wer weiß zufällig, wie die ersten beiden Missionare hießen. Ganz wichtige Namen. Jawohl. Leonhard Dober und der nächste, ja, David Nitschmann. Der Dober war ein Töpfer und Nitschmann ein Zimmermann. Sie konnten allerdings dann erst ein Jahr später richtig ausgesandt werden. Zinzendorf führte damals, 32, vor der versammelten Gemeinde nochmals aus, wie es dazu gekommen sei. Er berichtete, dass die Herrnhuter zunächst nichts davon wissen wollten, aber schließlich sei es ihnen klar geworden, dass es der Plan des Heilens sei. Und am 16. Juli 1732 habe dann das Los selber gesprochen. Das ist nun sehr erstaunlich. Lass den Knaben gehen, denn der Herr ist mit ihm. Da wissen Sie, wo Sie dran sind. Die beiden wollten nach Westindien. Sie reisen über Kopenhagen aus. Westindien war dänische Kolonie. Also Westindien ist ja nicht in Indien, sondern das ist ja Amerika. Ja. Die westindischen Inseln. Man hat ja zunächst einmal gedacht, es wäre Indien, gell? Aber das wissen wir ja. Dort in Kopenhagen wollte man aber überhaupt nichts davon wissen, die Negersklaven dort bekehren zu wollen. Das sei ein närrischer Einfluss und Einfall. Da waren also viele Negersklaven, Neger sollen wir ja nicht sagen, schwarze Sklaven, und denen ging es sehr, sehr schlecht. Aber die beiden gingen dann doch zur Insel St. Thomas. Und im Jahre drauf kam der nächste Schub. 4 junge Ehepaare und 10 ledige Brüder wurden ausgewählt, um über Kopenhagen auch auf diese Insel zu fahren. Doch das gab nun eine furchtbare Enttäuschung. Von den 18 jungen, hoffnungsfrohen Siedlern, sie arbeiteten dort auf den Plantagen mit den Sklaven zusammen. Unter den größten Entbehrungen starben in ganz kurzer Zeit 10 und die Überlebenden mussten schnell heimkehren. Als in Herrnhut die schreckliche Nachricht im Juni 35 eintraf, war die Gemeinde vor Schrecken wie gelähmt. Auch Zinzendorf war zutiefst erschüttert. In einem Lied drückt er es so aus, das ist der Schluss des Liedes: Es werden 10 dahingesät, als wären sie verloren. Auf ihren Beeten aber steht, das ist die Saat der Mohren. Und das Erstaunliche war, sie haben nicht aufgegeben, die Missionsarbeit ging weiter. In vielen, vielen Ländern wird das Evangelium ausgestreut und brachte Frucht. In Alaska, in Labrador, in Kalifornien, Nicaragua, Jamaika, dann die westindischen Inseln, Südafrika, Ostafrika. Unglaublich, was diese kleine Gemeinde geleistet hat. Im Jahre 1736 kam dann eine schwere Prüfung für den Zinzendorf selber. Er wurde aus Kursachsen ausgewiesen, verbannt. Er hat Anstoß erregt durch seine Aktivitäten und er war dann 11 Jahre außerhalb seiner Heimat. Die Gemeinde ging weiter, es gab allerhand Krisen und Nöte, das können Sie alles nachlesen. Im Jahre 1747 kam er dann zurück nach Sachsen. Der nächste Punkt, den ich kurz streifen will, seine Lieder. Zinzendorf hat ja viele Lieder gedichtet. Wie viel meinen Sie, hat er gedichtet? So ungefähr. Sie sagen 1000. Ja, die Antwort ist nicht so ganz schlecht. 2000. Circa 2000. Und wie viele davon kennen wir? Ja, macht nichts aus. Wir wollen sie mal gleich testen. Ich habe hier 4 Lieder auf einer Folie und 4 Liederstrophen. Das ist nur so etwas zur Auflockerung. 4 Liedstrophen. Und von diesen 4 Liedstrophen sind 2 von Zinzendorf und 2 eben von anderen Liederdichtern der damaligen Zeit. Jetzt, wer wagt es mal zu sagen, welche 2 Liedstrophen sind von Zinzendorf? Ja, vielleicht kann sich jeder mal melden. Also Sie. Falsch. Weiter. Sie. Die 2. Und? 2. und 3. Auch falsch. Die 1. und die 2. muss ich leider auch enttäuschen. Ja, sie hat den 1. Preis. Also die Jutta, die hat heute sowieso einen ganz besonders gesegneten Tag, sage ich immer so. Ja, 1. und die 3. Also, Liebe hast du es geboten, dass man Liebe üben soll, o so mache doch die Toten trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann. Wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann. Von wem ist denn das nächste Lied? Ja, sehr richtig. Aus Herz und Herz, ganz klar. Jetzt das nächste. Von wem ist denn das? Aber das ist jetzt nur nebenbei. Ja, von Spitta, ja. Und das dritte ist tatsächlich auch von ihm. Merkselig dir dieses große Wort, das ist typisch Zinzendorf. Wenn Jesus winkt, so geh. Wenn Jesus zieht, so eile fort. Wenn Jesus hält, so steh. Und das vierte, da wäre ich nämlich auch mal fast reingefallen. Das klingt doch ganz nach Zinzendorf. Ja, also das obere haben wir gelesen. Gell? Das zweite, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein, im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Das ist eben das Lied von Spitta. Und jetzt kommt das dritte, da haben wir gesagt, das ist von Zinzendorf. Merk, Seele, dir das große Wort, wenn Jesus winkt, so geh, wenn Jesus sieht, so eile fort, wenn Jesus hält, so steh. Das ist auch Zinzendorf. Aber das vierte, das lese ich jetzt auch noch vor. Die wir uns all hier beisammen finden, schlagen unsere Hände ein, uns auf deine Matter zu verbinden, dir auf ewig treu zu sein. Und zum Zeichen, dass dies Lobgetöne deinem Herzen angenehm und schöne, sage Amen und zugleich Friede, Friede sei mit euch. Ich dachte immer, das wäre von Zinzendorf. Es ist in der Tat von Zinzendorf, aber, wer weiß es, von seinem Sohn, von Renatus, von seinem Sohn, ja. Wer kennt noch ein weiteres Lied? Also 2000, wir haben jetzt 2 oder 3 oder 4 festgestellt. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen und so weiter. Oder Christi Blut und Gerechtigkeit. Ein ganz besonders schönes Lied ist von ihm. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Wer weiß, wie es da geht. Wenn einer nichts als Glauben, vorher heißt es, der Erde Kräfte sieht er an als ganz geringe Sachen und so weiter. Sie können es ja im Gesangbuch nachlesen. Nun, seine Ehe war keine einfache Sache, denn er war ja sehr, sehr oft auf Reisen und sie war zu Hause und musste dort für alle wirtschaftlichen und finanziellen und leitungsmäßigen Dinge sorgen. Diese liebe Frau, schauen wir mal sie an, die Erdmute. Ja. Gräfin Zinzendorf in Herrenhuter Tracht. Sie war ja eine Gräfin, aber sie hat doch die Demut besessen, diese ganze einfache Herrenhuter Tracht anzulegen. Mit dem blauen Haubenband der Ehefrauen. Das war die. Und trotzdem war sie Aristokratin, eine Gräfin. Ja, und diese Frau hatte es nicht immer so ganz leicht gehabt. Sie hatte eine ganze Reihe Kinder gehabt und die meisten sind dann wieder gestorben. Ganz besonders schmerzlich war es, dass der Christian Renatus, ihr so hochgeliebter Sohn, der eben dieses Lied, das wir vorher erwähnt haben, auch gedichtet hat, sehr jung gestorben ist. Das ist auch für den Nikolaus Ludwig ein ganz tiefer Schmerz gewesen. Aber im Jahre 1757, ja, genau gesagt, 1756 hat der Herr dann diese Gräfin, die Erdmute, heimgerufen. Sie war wirklich sehr elend und sehr schwach. Vielleicht darf ich noch ein paar Worte von ihr vortragen, über ihr Heimgehen. Bis Mai 1756 nehmen die Kräfte der Mama zusehends ab. Sie wird von einer großen Müdigkeit und Schwäche befallen. Ihre Töchter kümmern sich um sie und die ihr nahestehenden Schwestern, unter denen sich auch ihre Schwägerin Theodore von Reuß befindet, um die Zinzendorf ein so stürmisch geworben hatte. Wie schlecht es seiner Frau geht, bemerkt Zinzendorf nicht, zumal sie in Begleitung Theodores Anfang Juni noch an der Eröffnung einer Synode teilnimmt. Dann aber nimmt ihre Schlafsucht immer mehr zu. Zinzendorf besucht sie am 14. Juni, ohne zu ahnen, dass er sie zum letzten Mal sieht. Am Morgen des 19. Juni schläft sie für immer ein. Ihr Zimmer bleibt, wie ihr Neffe Heinrich berichtet, bis zur letzten Viertelstunde. Der Rendezvousplatz der Geschwister und das Aus- und Eingehen hört nicht auf, bis sie ihre Augen schloss. Das war diese Frau, eine unglaubliche Frau. Es gibt also ein Buch über ihr Leben, möchte ich da mal vorstellen. Erdmut Dorothea Gräfin von Zinzendorf, das liegt hier auf dem Büchertisch. Nun hat er ja schon lange die Anna Nitschmann gekannt. Das ist eine von den mährischen Flüchtlingen, eine junge Frau gewesen, und die hat ihn oft begleitet. Schon auf seinen Reisen und so weiter. Und als dann die Trauerzeit vorbei war, im Jahre 1757, hat er die Anna Nitschmann geheiratet.
Die sieht seiner Frau noch ähnlich.
Ja, das macht eben auch die Tracht aus. Ist natürlich viel jünger gewesen. Aber sie wurden nicht mehr sehr glücklich, denn er ist ja dann sehr bald, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, sein Ende, auch abgerufen worden. Im 60. Lebensjahr, mitten aus der Arbeit, wird er abgerufen, am 9. Mai 1760. Die Losung an diesem Tag war, er wird seine Ernte fröhlich einbringen mit Lob und Dank. Ja, es war natürlich eine ganz gewaltige Beerdigung. Über 2000 Glieder waren dort. Und er war schon eine ganz herausragende, führende Persönlichkeit im Reiche Gottes. Ich möchte hier jetzt einfach abbrechen, noch ein paar Dinge kurz erwähnen. Zusammenfassend, Zinzendorf war nicht fehlerlos. Er war ein Mann voller Ideen, machte manchmal auch ganz skurrile Dinge, die man überhaupt nicht verstehen kann. Aber er war doch ein Mann mit ganz, ganz großer Liebe zum Heiland. Er hatte von Anfang an eine tiefe Beziehung zu Jesus, eine ganz tiefe persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist das Herausragende seines Lebens, und darum konnte ihn auch Gott gebrauchen. Zweitens, sein brennender Missionseifer mit großer Liebe zu den Verlorenen hat ihn immer wieder bewegt, das oder jenes zu unternehmen und die gefährlichsten Reisen zu machen. Er ist ja damals, nachdem diese vielen ganz am Anfang so plötzlich gestorben waren, selber dorthin gefahren zu diesen schwarzen Sklaven, und da wurde sehr, sehr krank. Das war äußerst riskant, was er da gemacht hat. Aber die Liebe zu den Verlorenen hat ihn bewegt. Und dann das Dritte, er hatte einen weltweiten Blick. Er hatte keine konfessionellen Scheuklappen. Ihm war die Einheit aller Gläubigen überaus wichtig. Und so hat er manches auch nicht gesehen, vielleicht auch übersehen, was da oder dort lehrmäßig bei anderen nicht so klar war. Aber daran hat er sich nicht aufgehalten. Er hat die eine große, im guten Sinne ökumenische Gemeinde, die weltweite Gemeinde Jesu, immer wieder neu im Auge gehabt. Ich möchte also noch einmal hinweisen, hier dieses Buch von seiner Frau und das Buch über ihn, den Grafen. Beides sind sehr interessante, wertvolle Lektüren, und es lohnt sich, weiter noch von ihm zu hören. Wir wollen noch beten. O Herr, habe herzlichen Dank, dass wir nun von diesem Mann, der nun doch trotz mancher Fehler ein großer Jünger war, ein Mann Gottes, hören durften, und dass wir auch von ihm lernen dürfen. Und lass uns besonders auch das von ihm lernen, dass das Wichtigste ist die Liebe zu dir, die tiefe Beziehung zu dir und dann auch der brennende Missionseifer, bis zum Sterben Seelen für das Lamm zu werben. Schenke es auch uns, dass wir aus aller Lauheit und Mittelmäßigkeit uns herauslösen lassen, dass du auch uns gebrauchen kannst, jeden an seinem Platz. Habe Dank dafür. Amen.